Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Ja, die letzte Folge des Jahres 2024 mit dem Thema Mitarbeiterdiebstähle und die arbeitsrechtlichen Folgen. Herzlich willkommen aus Hamburg. Moin.
Auch von mir, Jens Buchwald, ein herzliches Willkommen aus Hamburg zum Jahresendspurt.
Vielen Dank, dass Sie sich wieder für unseren kleinen, feinen Podcast entschieden haben. Das haben übrigens auch gemacht neue HörerInnen, die wir gewonnen haben in Kambodscha und in Hongkong. Und danken möchten wir noch Birgit Grumann, die uns geschrieben hat: Ich habe gestern angefangen, in die Podcast-Folge zum Thema Taktik vor dem Arbeitsgericht reinzuhören. Hat mir schon sehr gut gefallen, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema und ich habe den Podcast direkt mal abonniert. Ja, vielen Dank, Frau Grumann, für diese freundlichen Worte. Und dann wollen wir noch Herrn Willi Schiemann danken, der uns geschrieben hat: Vielen Dank für den Effort und die Ideenfindung. Toller Podcast, kurzweilig und gut aufbereitet. Auch dafür danken wir sehr. Heute wollen wir mal direkt reinstarten in unser Schwerpunktthema Mitarbeiterdiebstähle und die arbeitsrechtlichen Folgen. Und die entscheidende Frage, die sich hier jetzt sofort stellt, ist, ob ein Diebstahl eigentlich ein Kündigungsgrund sein kann und vor allen Dingen ein Kündigungsgrund für eine fristlose Kündigung. Und da wird man sagen müssen, grundsätzlich ja. Für eine fristlose Kündigung, das wissen Sie natürlich, da brauchen wir nach § 626 Absatz 1 BGB einen wichtigen Grund. Und das Bundesarbeitsgericht vertritt in ständiger Rechtsprechung die Meinung, dass ein Diebstahl auf der ersten Stufe der Prüfung, also die sagen immer an sich oder auch abstrakt gesehen, stets ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung ist. Und zwar unabhängig, und das ist ganz wichtig, vom Wert der gestohlenen Sache. Es kommt hier nämlich, sagt das Gericht, auf den Vertrauensverlust an, der sich aus dem Diebstahl ergibt und der die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unmöglich macht. Dann prüft das Bundesarbeitsgericht noch der zweiten Stufe, ob der Diebstahl auch im Einzelfall ausreicht als Grund für eine fristlose Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und hier ist vor allen Dingen zu berücksichtigen, wie lange das Arbeitsverhältnis schon besteht, wie das bisherige Arbeitsverhältnis verlaufen ist, gab es zum Beispiel schon vorher Probleme oder Abmahnung. Hier kommen die Arbeitsgerichte in den meisten Fällen zum Ergebnis, dass ein Diebstahl auch im Einzelfall ausreichend als Grund für eine fristlose Kündigung ist. Eine bekannte Ausnahmeentscheidung zu diesem Punkt war der Fall Emily. Da ging es ja auch um einen Diebstahl bzw. eine Unterschlagung von Pfandbons in Höhe von 1 Euro und ein bisschen. Dann wurde das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt und das war hier so ein bisschen die Besonderheit, das Arbeitsverhältnis bestand schon seit über 20 Jahren. Das Bundesarbeitsgericht hat dann gesagt, in diesen 20 Jahren hat sich die Arbeitnehmerin ein Vertrauenskapital erarbeitet, was durch diesen einmaligen Vorfall noch nicht ganz aufgebracht wurde. Und hinzu kam, dass das Arbeitsverhältnis, zumindest laut der Klägerin, vorher immer gut verlaufen war. Der Arbeitgeber hatte zwar gesagt, dass das nicht stimmt, konnte das aber nicht beweisen, weil er die Abmahnungen aus der Vergangenheit wegen Zeitablaufs aus der Personalakte entfernt hatte. Das Bundesarbeitsgericht hat die Kündigung dann für unwirksam gehalten und hat noch einen weiteren wichtigen Punkt angesprochen. Und zwar, dass Abmahnungen nicht allein wegen Zeitablaufs aus der Personalakte entfernt werden müssen, sondern auch noch benutzt werden können, um darzulegen, dass das Arbeitsverhältnis eben nicht immer störungsfrei war. Also bis auf so eine extreme Auswirkung kann man sagen, dass tatsächlich Diebstähle in aller Regel sowohl auf der ersten als auch der zweiten Stufe ausreichend sind für eine fristlose Kündigung. Und was ist jetzt mit einer vorherigen Abmahnung? Muss vor dem Ausspruch einer Kündigung wegen Diebstahls abgemahnt werden? Auch da sagt das Bundesarbeitsgericht nein. Wenn ein Diebstahl zulasten des Arbeitgebers begangen wird oder zulasten von Kollegen, dann ist dieser Verstoß so schwerwiegend, dass eine vorherige Abmahnung nicht erforderlich ist, weil dem Arbeitnehmer klar sein muss, dass der Arbeitgeber das nicht hinnimmt, sondern das Arbeitsverhältnis kündigt. Immer wieder ein schwieriges Problem im Zusammenhang mit Diebstahlskündigung ist die Frage des Beweises. Und mit dem Thema beschäftigt sich jetzt mein Kollege.
Genau so ist das. Voraussetzung für eine Kündigung wegen eines Diebstahls ist grundsätzlich, ja, dass Sie als Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den zur Kündigung führenden Pflichtverstoß auch nachweisen können. Eine solche fristlose Kündigung ist also regelmäßig eine Tatkündigung. Und Nachteil für Sie als Arbeitgeber ist, Sie müssen den vollen Beweis dieser Pflichtverletzung führen. Oft haben Sie als Arbeitgeber aber keine unmittelbaren Beweise für einen solchen Pflichtverstoß, sondern Sie können sich nur auf mehr oder minder gravierende Verdachtsmomente stützen. Ja, beispielhaft sei da genannt, es ist zum Beispiel Geld abhanden gekommen, das unter der alleinigen Obhut eines Mitarbeiters stand, sodass kein anderer es hätte wegnehmen können. Wenn der Arbeitnehmer in solchen Fällen den Pflichtverstoß bestreitet, dann haben Sie als Arbeitgeber möglicherweise keinen zwingenden unmittelbaren Beweis, sondern nur einen dringenden Tatverdacht. In dieser Situation besteht nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts jedoch die Möglichkeit, eine außerordentliche fristlose Kündigung wegen des Verdachts auszusprechen, also die sogenannte Verdachtskündigung. Voraussetzung hierfür ist wiederum ein dringender Verdacht einer erheblichen Pflichtverletzung, die, falls sie beweisbar wäre, eine außerordentliche und fristlose Kündigung rechtfertigen würde. Als Verdachtskündigung bezeichnet man daher eine meist fristlose und von Ihnen als Arbeitgeber erklärte Kündigung, die auf den dringenden Verdacht eines erheblichen Pflichtverstoßes gestützt wird. Das heißt, der Kündigungsgrund ist hier nicht der Pflichtverstoß, sondern der dringende Verdacht eines solchen Pflichtverstoßes. Was müssen Sie als Arbeitgeber vor Ausspruch einer solchen Verdachtskündigung tun? Ja, als Arbeitgeber sind Sie vor Ausspruch einer Verdachtskündigung grundsätzlich rechtlich verpflichtet, alle zumutbaren Anstrengungen zur Aufklärung des Sachverhaltes zu unternehmen. Hintergrund hierfür ist wiederum, dass bei der Verdachtskündigung immer das Risiko besteht, dass ein Unschuldiger betroffen sein könnte. Deshalb muss der Arbeitnehmer zuvor zwingend zu den gegen ihn bestehenden Verdachtsmomenten angehört werden. Sie müssen also einen betroffenen Mitarbeiter vor Ausspruch einer Verdachtskündigung zu den gegen ihn bestehenden konkreten Verdachtsmomenten anhören, damit dieser die Möglichkeit hat, den Verdacht zu entkräften. Ganz wichtig, eine ohne vorherige ordnungsgemäße Anhörung des verdächtigen Arbeitnehmers ausgesprochene Kündigung ist unwirksam. Wozu müssen Sie also den Mitarbeiter konkret anhören? Ja, damit die Anhörung des Mitarbeiters ordnungsgemäß ist, müssen Sie als Arbeitgeber die Ihnen vorliegenden Verdachtsmomente dem Arbeitnehmer auch konkret mitteilen. Völlig vage Angaben oder gar reine Bewertungen genügen hier in diesem Zusammenhang nicht. Das will ich auch mal kurz veranschaulichen durch ein Beispiel, nämlich hier auch aus dem Bereich der Mitarbeiterdiebstähle. Ja, wenn ein Arbeitnehmer im Verdacht steht, Ware aus dem Lager gestohlen zu haben, nachdem er zum Beispiel von einem Kollegen beobachtet wurde, wie er größere Pakete aus dem Lager getragen und in seinen PKW verladen hat und anschließend dazu angehört werden soll, dann muss dem Arbeitnehmer in der Anhörung zumindest mitgeteilt werden, wann konkret er was konkret gestohlen haben soll. Ohne diese konkreten Angaben kann sich der Arbeitnehmer zu dem Verdacht nicht sinnvoll äußern. Hier in dem Beispiel also, es würde nicht ausreichen, im Rahmen der Anhörung allgemein zu formulieren, ja, Sie stehen im Verdacht, Diebstähle begangen zu haben, bitte äußern Sie sich hierzu. Ein mögliches aufkommendes Problemfeld im Zusammenhang mit der Anhörung bei der Verdachtskündigung ist das Thema Datenschutz. Es mehren sich aktuell die Stimmen, wonach eine ordnungsgemäße Anhörung neben den inhaltlichen Aspekten, auf die ich gerade eingegangen bin, auch voraussetzt, dass die Anhörung die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten hat. Was bedeutet das jetzt wiederum konkret? Also bei der Anhörung zu einer Verdachtskündigung bzw. zur Aufklärung von Verdachtsmomenten werden personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Es greift in diesem Zusammenhang Artikel 13 der DSGVO. Der Arbeitnehmer ist vor der Anhörung, spätestens jedoch zu deren Beginn, umfassend zu informieren. Am besten sollten Sie hier eine schriftliche Information vorbereiten. Ein ähnlich gelagertes Problem ist Ihnen vielleicht aus dem Bereich des betrieblichen Eingliederungsmanagements, des BEM, bekannt. Dort ist auch eine vorherige Information über die Datenerhebung notwendig. Denken Sie jedoch auch im Zusammenhang mit der Anhörung zur Verdachtskündigung in Zukunft immer an die datenschutzrechtliche Komponente. Risiko für Sie als Arbeitgeber könnte hierbei sein, dass die Anhörung insgesamt als nicht ordnungsgemäß angesehen wird, sofern der Arbeitnehmer zuvor nicht über seine Datenschutzrechte informiert worden ist und somit die gesamte Verdachtskündigung unwirksam wird.
Wenn Sie noch mehr zur Verdachtskündigung hören wollen, dann hören Sie mal in Folge 6 rein. Da haben wir nämlich das als Schwerpunktthema gehabt. Verdachtskündigung, ein scharfes und oft erfolgreiches Schwert. Ja, es ist nicht immer einfach, Mitarbeiterdiebstähle zu beweisen. Deswegen das Thema Verdachtskündigung. Und weil es oft so schwierig ist, Diebstähle vor Gericht zu beweisen, wünscht man sich als Arbeitgeber natürlich zusätzliche Beweismittel. Ein solches zusätzliches Beweismittel könnte die Kameraüberwachung der Mitarbeiter sein. Hierbei ist allerdings auch wieder zu bedenken, dass man datenschutzrechtlich korrekt vorgehen muss. Und das bedeutet, man braucht eine Rechtsgrundlage für die Überwachung. Bezogen auf Räume, die nicht öffentlich zugänglich ist, greift 26 Absatz 1 Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz. Da ist also eine Überwachung zur Aufdeckung von Straftaten möglich. Aber es ist ein konkreter Verdacht erforderlich. Wenn Sie öffentlich zugängliche Räume haben, dann greift § 4 Bundesdatenschutzgesetz und da reicht es alleine schon aus, dass man die Überwachung macht zur Verhinderung oder zur Aufdeckung von Straftaten und ein konkreter Verdacht ist da eben nicht erforderlich. Zusätzlich stellt sich immer auch die Frage, wie lange die Videodateien gespeichert werden dürfen. Die deutschen Datenschutzbehörden sind hier der Auffassung, dass eine Speicherung nur 48 Stunden lang erfolgen darf. Und das Dritte, was noch wichtig ist, die Videos müssen dann auch gegen den Zugriff von Unbefugten ausreichend geschützt werden. Und es muss natürlich auch ein Hinweis auf die Kameraüberwachung erfolgen und die Rechte der so aufgenommenen Personen erläutert werden. Ja, das war die datenschutzrechtliche Sicht. Was machen jetzt die Arbeitsgerichte daraus? Da habe ich Ihnen zwei Fälle mitgebracht. Erster Fall, eine Arbeitnehmerin war in einem Tabak- und Zeitschriftenhandel mit angeschlossener Lottoannahmestelle beschäftigt. In den Verkaufsläden des Arbeitgebers waren offen und sichtbar Videoüberwachungskameras installiert, die das Eigentum des Arbeitgebers sowohl vor Straftaten von Kunden als auch vor Straftaten der eigenen Mitarbeiter schützen sollten. Laut dem Arbeitgeber sei im dritten Quartal 2016 ein Fehlbestand bei Tabakwaren festgestellt worden, und eine im August 2016 vorgenommene Auswertung der Videoaufzeichnung, die habe gezeigt, so sagt der Arbeitgeber, wie die Arbeitnehmerin an zwei Tagen im Februar, also 6 Monate vorher, Gelder für sich vereinnahmt habe. Arbeitgeber hat daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt, wegen der begangenen Straftaten. Arbeitnehmerin hat Kündigungsschutzklage erhoben. Wie haben jetzt hier die Gerichte entschieden? Das Arbeitsgericht und auch das Landesarbeitsgericht haben der Arbeitnehmerin Recht gegeben. Und das Landesarbeitsgericht hat sich dabei insbesondere darauf bezogen, dass die Videoaufzeichnung einem Beweisverwertungsverbot unterliege, also nicht als Beweis in Frage kam in dem Verfahren. Und zwar deswegen, weil die Videoaufzeichnung unverzüglich, zumindest jedenfalls deutlich vor dem 1.8.2016 hätten gelöscht werden müssen. Darüber hinaus hätte gegenüber der Arbeitnehmerin auch kein konkreter Anfangsverdacht der Begehung einer Straftat vorgelegen. Vielmehr sei der Verdacht erst aufgekommen durch die Auswertung der Videosequenzen. Gegen die Entscheidung hat sich jetzt der Arbeitgeber gewandt mit seiner Revision zum Bundesarbeitsgericht. Und das Bundesarbeitsgericht hat die Entscheidung der Vorinstanzen tatsächlich aufgehoben und die Sache zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes an das Landesarbeitsgericht zurücküberwiesen. Zunächst mal soll das Landesarbeitsgericht klären, ob es sich um eine rechtmäßige, offene Videoüberwachung gehandelt hat. Wenn das allerdings der Fall wäre, dann wäre aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts die Nutzung der Bilder datenschutzrechtlich zulässig gewesen. Insbesondere hatte der Arbeitgeber aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts das Bildmaterial nicht sofort auswerten müssen. Er habe mit der Auswertung so lange warten dürfen, bis er einen berechtigten Anlass sah und das sei vorliegend eben erst durch den festgestellten Fehlbestand im August 2016 aufgekommen. Eine für Arbeitgeber sehr positive Entscheidung, aber kann man sich darauf verlassen, hilft einem das eigentlich wirklich? Man muss wohl erstmal sagen, dass die Ausführung des Bundesarbeitsgerichts zur Dauer der Speichermöglichkeit mit den Grundsätzen der Datenschutzgrundverordnung und hier insbesondere mit dem Grundsatz der Datensparsamkeit nur ziemlich schwer zu vereinbaren sind und ehrlicherweise datenschutzrechtlich auch nicht wirklich überzeugen. Das Bundesarbeitsgericht verstößt mit seiner Entscheidung gegen den Grundsatz der Speicherbegrenzung nach Artikel 5 Absatz 1e der Datenschutzgrundverordnung. Danach müssen nämlich personenbezogene Daten in einer Form gespeichert werden, welche die Identifizierung der Person nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Im Übrigen kann die Frage, ob die Sicherung des Materials notwendig ist, unproblematisch in 1 bis 2 Tagen geklärt werden. Eine Speicherdauer von mehreren Wochen oder sogar Monaten, wie das BAG das sagt, die ist vor dem Hintergrund der DSGVO nicht zu rechtfertigen. Wie oben schon gesagt, vertreten die deutschen Datenschutzbehörden unter Berücksichtigung der Grundsätze der Datenminimierung und der Speicherbegrenzung ebenfalls die Ansicht, dass nach 48 Stunden eine Löschung der Videoaufzeichnung vorzunehmen ist. Also zwar eine positive Entscheidung für Arbeitgeber, aber man muss eins ganz sicher sagen, wenn eine Datenschutzbehörde von so einer Konstellation Wind erhält, dann ist es durchaus denkbar, dass das zu einem auch erheblichen Bußgeld führen kann. Deswegen raten wir Ihnen dringend, dass Sie, wenn Sie Kameras nutzen, datenschutzrechtlich überprüfen lassen, ob das dann so in Ordnung ist. Wenn Sie mögen, kommen Sie dazu gerne auf mich zu. Ich bin als zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor gerne bereit, Sie dabei zu unterstützen. Fall Nummer 2. Da haben wir einen Arbeitnehmer, der zuletzt in einer Gießerei beschäftigt war. Der Arbeitgeber hat ihm vorgeworfen, unter anderem am 2. Juli 2018 seine Schicht in der Absicht nicht geleistet zu haben, sie trotzdem vergütet zu bekommen. Ja, was war passiert? Man hatte die Aufzeichnung einer Videokamera am Zugangstor zum Werksgelände ausgewertet und da hat man gesehen, dass der Arbeitnehmer zwar das Werksgelände betreten hat, aber vor Schichtbeginn schon wieder rausgegangen ist. Dann hat der Arbeitgeber fristlos wegen Arbeitszeitbetrug gekündigt. Der Arbeitnehmer hat Kündigungsschutzklage erhoben und hat unter anderem gesagt, die Ergebnisse der Videoüberwachung dürfen vor dem Arbeitsgericht nicht genutzt werden, weil die Überwachung unzulässig gewesen sei. Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht haben der Kündigungsschutzklage stattgegeben, also zugunsten des Arbeitnehmers entschieden. Und wieder ging die Revision zum Bundesarbeitsgericht und auch hier hatte der Arbeitgeber Erfolg. Das Bundesarbeitsgericht hat nämlich die Meinung vertreten, dass das Ergebnis der Videoüberwachung als Beweis zulässig ist. Es spielt keine Rolle, sagt das Bundesarbeitsgericht, ob die Überwachung in jeder Hinsicht den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. der Datenschutzgrundverordnung entsprochen hat. Selbst wenn ein Verstoß gegen die DSGVO vorliegt, kann das Material verwertet werden. Zumindest dann, wenn die Kameraüberwachung wie hier offen erfolgte und zusätzlich vorsätzliches, vertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers in Rede steht. Den Link zur Entscheidung, den finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ja, und jetzt könnte man sagen, to something completely different, aber wir sind immer noch im Bereich der Mitarbeiterdiebstähle. In diesem Zusammenhang stellt sich ja auch mal die Frage, kann ich eigentlich vom Arbeitnehmer Schadenersatz verlangen? Und dazu wieder mein Kollege.
Darauf ist die Antwort zunächst einmal relativ einfach. Ja, grundsätzlich ja. Sie können als Arbeitgeber Schadensersatz verlangen. Was sind denn das dann für Konstellationen, beziehungsweise was passiert denn in diesem Zusammenhang? Ja, wir hatten da mal hier in der Kanzlei einen Fall zu betreuen. Da hat ein Mitarbeiter Bauteile, also insbesondere in dem Zusammenhang Bedienpanels, im laufenden Betrieb mit einem Seitenschneider von Maschinen abgetrennt und hat sie dann anschließend ja, nach Hause genommen und sie, wie das in der Praxis leider häufig passiert, bei eBay verkauft. Ja, das Entwenden dieser Bedienpanels hat einerseits zur Außerbetriebsetzung der Geräte geführt und zusätzlich mussten dann auch noch Leihgeräte bis zur Überbrückung der erneuten Verfügbarkeit der Maschinen eingesetzt werden. Das hat dann wiederum zu weiteren Kosten, genauer gesagt Schäden, geführt, die hier unsere Mandantschaft ebenfalls von dem mittlerweile ehemaligen Mitarbeiter eingefordert hat. Ja, Problem in vergleichbaren Konstellationen. Also erstens ist es natürlich so, Sie müssen den Schaden beweisen. Sie müssen sämtliche anspruchsbegründenden Tatsachen für einen Schadensersatzanspruch beweisen. Dazu gehört dann natürlich auch der Schadensumfang. Ein weiteres Problem, was häufig in solchen Konstellationen auftaucht, ist die Frage, ob der Schadensersatzanspruch am Ende des Tages auch erfolgreich durchgesetzt werden kann. Es ist hier also leider denkbar, dass Sie als Arbeitgeber zwar einen Titel erringen, es aber de facto dann Probleme bei der Durchsetzbarkeit ihrer titulierten Forderungen gibt, weil der Arbeitnehmer möglicherweise schlichtweg keine verfügbaren finanziellen Mittel hat, die dann ihrerseits im Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gepfändet oder sonst wie verwertet werden könnte. Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen, die Sie als Arbeitgeber gegen einen Arbeitnehmer haben können, der durch Diebstähle aufgefallen ist, ist die Frage, ob ein solcher Schadensersatzanspruch auch den Ersatz von Detektivkosten umfassen kann. Und in diesem Zusammenhang hat das Bundesarbeitsgericht im April 2021 eine grundlegende Entscheidung gefällt. Im ersten Leitsatz dieser Entscheidung heißt es, ein Arbeitgeber kann grundsätzlich vom Arbeitnehmer die durch das Tätigwerden einer spezialisierten Anwaltskanzlei entstandenen notwendigen Kosten ersetzt verlangen, wenn er die Anwaltskanzlei anlässlich eines konkreten Verdachts einer erheblichen Verfehlung des Arbeitnehmers mit Ermittlungen gegen diesen beauftragt hat und der Arbeitnehmer einer schwerwiegenden vorsätzlichen Vertragspflichtverletzung überführt wird. Diese Entscheidung zeigt auf, dass Sie als Arbeitgeber grundsätzlich von Arbeitnehmern, die durch das Tätigwerden einer spezialisierten Anwaltskanzlei, darum ging es in dieser Entscheidung, jedoch können diese Grundsätze genauso auf den Einsatz eines Detektivbüros übertragen werden, entstandenen notwendigen Kosten ersetzt verlangen können. Wenn die Detektei anlässlich eines konkreten Verdachts einer erheblichen Verfehlung des Mitarbeiters mit Ermittlungen gegen diesen beauftragt wird und der Mitarbeiter am Ende des Tages dieser schwerwiegenden vorsätzlichen Vertragspflichtverletzung auch überführt wird. Das klingt auf den ersten Blick sehr positiv. Die rechtlichen Hürden sind, wenn man sich das genauer anschaut, aber sehr hoch. Abgesehen davon, dass die Ermittlungskosten stets dem Erforderlichkeitsgrundsatz Rechnung tragen müssen, stellt es eine wichtige rechtliche Hürde dar, dass die Voraussetzungen für eine Erstattung der Kosten für solche Compliance-Untersuchungen durch eine Detektei im Wege des Schadensersatzes immer nur dann gegeben sind, wenn der Mitarbeiter auch tatsächlich einer schwerwiegenden und vorsätzlichen Pflichtverletzung überführt wird. Kommt also bei den Ermittlungen der Detektei nichts raus, oder handelt es sich ja vielleicht nur um ein fahrlässiges Fehlverhalten oder stellt sich dieses als nicht so schwerwiegend dar, dann scheidet im Ergebnis ein Schadensersatzanspruch aus. Da das Ergebnis solcher Ermittlungen naturgemäß nicht von vornherein feststeht, gehen Sie als Arbeitgeber ein nicht unerhebliches Kostenrisiko ein, wenn Sie solche Untersuchungen durch Externe, also zum Beispiel ein Detektivbüro, nicht zielgerecht beauftragen, die einzelnen Ermittlungsschritte nicht dokumentiert werden oder der Kostenaufwand nicht Schritt für Schritt und kontinuierlich auf seine Erforderlichkeit hin überprüft wird. Und zum Abschluss wollen wir im Zusammenhang mit Schadensersatzansprüchen auch einmal die andere Seite der Medaille uns anschauen. Was ist denn, wenn im Beispiel Verdacht auf Mitarbeiterdiebstähle eine Kameraüberwachung lanciert wird und sich herausstellt, dass diese Kameraüberwachung rechtswidrig war? Hat dann möglicherweise der Arbeitnehmer einen Schadensersatzanspruch gegen Sie als Arbeitgeber? Und auch in diesem Zusammenhang ist die Rechtsprechung relativ eindeutig. Sofern eine Überwachungsmaßnahme gegen den Arbeitnehmer datenschutzrechtlich nicht rechtmäßig ist, zum Beispiel weil sie nicht erforderlich ist, so ist ein Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers denkbar. Und zwar aufgrund der Regelungen der DSGVO. Genauer gesagt kommt dann hier ein Schadensersatzanspruch gemäß Artikel 82 DSGVO in Betracht. Positiv für Sie als Arbeitgeber ist aktuell, zumindest noch kann man da vielleicht sagen, dass die Rechtsprechung bei der Höhe eines solchen Schadensersatzanspruches relativ zurückhaltend ist. Es gab da in der Vergangenheit eine Entscheidung des LAG Rheinland-Pfalz, die bei einer Videoüberwachung am Arbeitsplatz ein Schmerzensgeld von 650 Euro festgesetzt hat. Auch das Bundesarbeitsgericht hat bei Bildaufnahmen und Videoaufzeichnungen, also eine Observation durch einen Detektiv, einen Schadensersatzanspruch von 1.000 Euro festgestellt. Vielleicht erinnern Sie sich auch an die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 25. Juli 2024, die wir auch bei uns in der Arbeitsrechtsgruppe Arbeitsrecht für Arbeitgeber bei LinkedIn besprochen haben. Dort hatte ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Arbeitsunfähigkeit durch eine Detektei observieren lassen. Im Ergebnis zu Unrecht, wie das Bundesarbeitsgericht festgestellt hat, dem Arbeitnehmer wurde in diesem Zusammenhang ein Schadensersatzanspruch von 1.500 Euro zugesprochen. Allgemein sollten Sie sich als Arbeitgeber in diesem Zusammenhang merken, eine Überwachung des Arbeitnehmers ist regelmäßig nur als letztes Mittel in Betracht zu ziehen, wenn alle anderen Klärungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Dabei sollten Sie sich als Arbeitgeber der Risiken bewusst sein, die gerade mit einer unzulässigen Überwachung, beispielsweise durch eine Detektei oder durch Kameras, verbunden sind. Insbesondere natürlich im Hinblick auf das Risiko von Schadensersatzansprüchen, die seitens des Arbeitnehmers geltend gemacht werden, aber auch in Bezug auf die Verhängung eines Bußgeldes seitens der Aufsichtsbehörde, nämlich immer dann, wenn beispielsweise seitens eines Mitarbeiters, der sich durch die Überwachungsmaßnahme zu Unrecht überwacht sieht, eine Anzeige bei der nach Landesrecht zuständigen Datenschutzbehörde lanciert wird.
Ja, das soll es für heute gewesen sein zu unserem Schwerpunktthema. Wir freuen uns wie immer über super Bewertungen. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause und starten am 13. Januar rein in Saison oder Season Nummer 3. Und zwar mit der Folge Alles neu macht der Januar. Da wollen wir so ein bisschen besprechen, was es alles an neuen Regelungen gibt, die zum 1. Januar 2025 in Kraft treten und was das für Sie bedeutet. Bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute. Haben Sie schöne Weihnachten, kommen Sie gut rein ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.
Dem schließe ich mich natürlich voll und ganz an. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss aus Hamburg. 1, 2, 3.